Und dann auch hier nochmal den Appell an jeden Webseitenbetreiber. Eine KI kann helfen, ans Ziel zu kommen oder schnell ans Ziel zu kommen, aber trotzdem braucht es jemanden, der die Expertise hat, der die Inhalte auch prüft, der vielleicht sogar eine eigene Meinung hinzufügt und halt eben nicht nur eine Zusammenfassung von im Netz bestehenden Inhalten auf die eigene Webseite veröffentlicht, sondern wirklich einen Mehrwert dem potenziellen Kunden und Kundinnen zur Verfügung stellt.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: die besten SEO-Strategien in Zeiten von ChatGPT mit dem Geschäftsführer der SEO-Agentur Klaneo, Matthäus Michalik. Und hier ist euer Host und Fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Herzlich willkommen beim Podcast von fürgründer.de. Wie kann ich es schaffen, potenzielle Kunden im Internet erfolgreich auf mein Angebot aufmerksam zu machen? Gerade vor dem Hintergrund von ChatGPT und Co. oder den aktuellsten Google-Updates. Lohnt sich SEO überhaupt noch? Und wenn ja, wie? Das bespreche ich mit Matthäus Michalik. Matthäus war schon häufiger bei uns im Podcast zu Gast und ist Mitgründer und Geschäftsführer von Klaneo, einer Agentur für internationales SEO und Content-Marketing hier aus Berlin. Hallo, Matthäus.
Vielen Dank für die Einladung, René.
Matthäus, was ändert sich denn gerade rund um das Thema Traffic aus der Suchmaschine SEO?
Ja, ich glaube, so viele Veränderungen wie die letzten Wochen und Monate gab es die letzten Jahre einfach noch nie. Wir sehen, dass durch eben einen, sagen wir mal, neuen Challenger, wie zum Beispiel ChatGPT oder AI, auch Google in seiner sehr komfortablen Position des Monopolisten agieren muss, sich neu erfinden muss. Und wir sehen eben, dass zum einen Google viel experimentiert, sich anschaut, wie können sie KI in ihre Suche integrieren. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass jüngere Zielgruppen dann vielleicht sogar auf andere Kanäle zugreifen, wie TikTok oder Instagram. Das heißt, wir sehen hier sehr wohl, dass Google als Suchmaschine von einem Zeitpunkt steht, wo sie sich vielleicht auch selbst neu erfinden müssen und vielleicht hinterfragen müssen, ob, so wie sie die letzten Jahre die Suchergebnisse ausgespielt haben, ob es immer noch zeitgemäß ist oder auch hier eine Veränderung stattfinden sollte.
Mhm. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele für diese Veränderung ganz im Detail geben und das vielleicht auch damit verbinden, was das dann letztlich aber für uns alle, die eben versuchen, mit ihren Unternehmen über Google auf den Spitzenplätzen präsent zu sein in der Suche und dort ja auch Traffic, Besucher, potenzielle Kunden zu gewinnen, zumindest das versuchen und versucht haben in den letzten Jahren und was das jetzt dann quasi für uns bedeutet.
Genau, vielleicht muss man noch ein Stück zurückgehen und sich mal anschauen, wie hat sich die Suche in den letzten vielleicht 2 Jahrzehnten auch verändert. Wir haben ja früher nicht von Google gesprochen, heute sprechen wir von Googlen als Suche, als Synonym. Früher gab es ganz viele verschiedene Suchsysteme, Suchmaschinen, dann kam irgendwann Google und Google hat einfach das bestmögliche Ergebnis den Kunden und Kundinnen oder Nutzern und Nutzerinnen zur Verfügung gestellt mit anfänglichen 10 blauen Links. Das war so der erste Schritt von Google. Sie haben die Informationen besser zur Verfügung gestellt mit einem anderen Algorithmus. Und man hat über die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass Google sich auch adaptiert. Es kamen Flugsuche hinzu, es kam die Hotelsuche hinzu, es kam Google Maps dazu, die Bildersuche, Yahoo wurde gekauft. Das heißt, Google hat sich immer stärker verändert und auch in dem Hinblick verändert, was Nutzer und Nutzerinnen erwarten. Und heute sind wir auch wieder so an dem Punkt, dass wir sehen, ChatGPT als eine neue Möglichkeit, Informationen zu beschaffen, Informationen zu suchen, ist seit November 2022 auf dem Markt. Und auch Bing hat es mittlerweile integriert. Also man sieht, dass Google jetzt mittlerweile vielleicht nochmal andere Challenger hat mit Bing, mit der Bing-Suche, mit dem Bing-Chat. Und wir sehen, dass Google aktuell auch überlegt, wie können sie diesem Trend oder mit diesem Trend mitgehen, wie können sie ihre Suche verändern, dass eben auch diese Bedürfnisse einer KI-Integration auch stattgegeben wird. Und das war letztes Jahr, wo Google SG eingeführt hatte oder vorgestellt hatte, erstmal in der Beta, Search Generative Experience, dass Nutzer die Möglichkeit haben, bei der Suche auch mit einem Chatbot zu interagieren oder auch die Antwort von der KI sozusagen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen wird. Also im Grunde eine sehr natürliche Antwort und nicht nur Ergebnisse, die man klickt, sei es jetzt Bilder, Videos oder klassische Links, sondern wir sehen, dass Google eben bei bestimmten Themen andere Integrationen integriert und das wird sich natürlich jetzt auch über die Zeit ändern.
Mit dem Risiko, dass der Nutzer gar nicht mehr zu der Website klicken muss im Endeffekt. Also das ist ja das Thema, so du hast es ja so beschrieben, früher gab es einfach 10 Suchergebnisse und um dann zu der gewünschten Information zu kommen, musste ich im Endeffekt klicken und damit konnte ich als derjenige, der die Website betreibt, halt den Besucher für mich verbuchen und dann versuchen, den Besucher zu einem potenziellen Interessenten zu machen. Das ändert sich ja auch gerade massiv.
Genau. Das hat sich schon die letzten Jahre ein bisschen verändert. Es gibt diese Zero-Click-Searches. Das bedeutet, Nutzer, Nutzerinnen suchen etwas, bekommen die Information direkt bei Google und klicken gar nicht mehr auf eine weiterführende Webseite. Ich glaube, das beste Beispiel ist eigentlich Wetter. Früher gab es Wetter-Webseiten. Die haben es natürlich jetzt viel, viel schwieriger, weil eben, wenn ich jetzt eingebe Wetter Berlin, bekomme ich direkt einen Forecast für die nächsten 5 Tage. Ich glaube, wo sie noch stattfinden, ist bei 16 Tagen oder längeren Forecasts, dass da die Wetterseiten noch stattfinden. Aber da ist dann zum Beispiel der Punkt, wo es diese Zero-Click-Searches gibt. Und das gibt's nicht nur bei Wetter, das gibt's teilweise auch bei Featured Snippets. Featured Snippets sind im Grunde eine kleine Integration als Antwort in den Suchergebnisseiten. Die gibt's mittlerweile, glaube ich, seit 5-6 Jahren, wenn nicht sogar schon ein bisschen länger. Und jetzt ist eben so, dass zu den Featured Snippets eine eigene Suchmaske hinzukommt, wo dann eben die Antwort generiert wird on the fly, wenn der Nutzer, die Nutzerin die Suche einsetzen. Und es kann gut sein, dass, wenn jemand eine Frage stellt, eben nicht mehr auf eine weiterführende Seite klickt, sondern bei Google bleibt. Das bedeutet, Google ist dann keine Suchmaschine mehr, sondern eine Antwortmaschine. Und das ist natürlich ein Problem für Webseitenbetreiber, weil für viele Webseitenbetreiber die Suche einer der wichtigsten Kanäle ist, um Neukunden zu akquirieren. Weil eben Google in der Vergangenheit immer den Traffic rübergebracht hat. Und das kann eben in Zukunft dann vielleicht nicht mehr der Fall sein.
Mhm. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vorher würde ich ganz gerne nochmal einen Punkt aufwerfen, was ja, wir hatten auch eine Podcast-Folge zum Thema KI und Textgenerierung und so weiter, also KI in SEO, was ja so ein bisschen ja schon als das große Versprechen, zumindest von vielen, ob nun komplett seriösen Anbietern, sei mal dahingestellt, in den letzten Monaten so durch die Online-Welt ging, Mensch, mit KI könnt ihr jetzt so schnell Texte erstellen, damit kriegt ihr dann ganz viele Besucher ganz schnell. Und jetzt haben wir aber gerade ein Google-Update gesehen, was genau auf diese KI-erstellten Texte abzielt. Vielleicht kannst du uns da noch ein kurzes Update geben.
Genau, das war ja im Grunde so mit dem Erscheinen von ChatGPT, was ja für jeden sehr, sehr einfach, Inhalte zu erstellen mit einem guten Prompt. Konnten wir Inhalte erstellen, ohne jetzt vielleicht ein perfekter Redakteur zu sein. Und wir haben jetzt gesehen, über die letzten 2 Updates war es sogar, dass Google nochmal viel stärker auf die Qualität der Inhalte setzt. Und Inhalte, die einfach nur von der KI generiert werden, die haben es viel, viel schwieriger, weil da eben kein Mehrwert hintersteckt. Das ist ja im Grunde eine Zusammenfassung mehr oder weniger aus verschiedenen Quellen oder aus den Trainingsdaten der KI. Und wir haben eben gesehen, dass Webseiten, die sehr exzessiv auf KI-Content gesetzt haben, dass die eben verloren haben, tendenziell. Und dann auch hier nochmal den Appell an jeden Webseitenbetreiber. Eine KI kann helfen, ans Ziel zu kommen oder schnell ans Ziel zu kommen, aber trotzdem braucht es jemanden, der die Expertise hat, der die Inhalte auch prüft, der vielleicht sogar eine eigene Meinung hinzufügt und halt eben nicht nur eine Zusammenfassung von im Netz bestehenden Inhalten auf die eigene Webseite veröffentlicht, sondern wirklich einen Mehrwert dem potenziellen Kunden und Kundinnen zur Verfügung stellt.
Also das Fazit da, dieses reine schnelle Produzieren, bitte schreib mir einen Text zu. Ja, das hat ein Stück weit funktioniert. Das haben ja dann auch so manche Blogbetreiber als große Erfolgsstory verkauft, um dann auch vielleicht ihre eigenen Redaktionstools anzubieten. Aber wir sehen jetzt, Google schaut sich das genauer an und trennt auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
Ja, und da kommt es dann wiederum auf die Autorität der Seite an. Ja, das heißt, wenn ich eine gewisse Autorität habe in meiner Branche, wenn ich ein Meinungsmacher bin, dann ist es für mich natürlich immer noch möglich, KI einzusetzen, wahrscheinlich auch eher auf KI zu setzen, als jemand, der noch nicht so bekannt ist. Aber je unbekannter ich bin, desto mehr muss ich eigentlich die Expertise in meine Texte hineinarbeiten. Und das wird halt eine KI Stand heute noch nicht so schaffen, wie man es benötigt, um wirklich sich auch von der Konkurrenz abzuheben.
So, du hast ja vorhin gesagt, Ziel ist es, dass wir über unsere Inhalte Traffic generieren, um die auf unsere Webseite zu bringen. Google war im Prinzip lange Zeit einer der Haupt-Traffic-Lieferanten, hat relativ stabil funktioniert, solange ich ganz gute Rankings gehabt habe. Wir haben ja auch im Podcast schon darüber gesprochen, wie gehe ich das Ganze an, ne? Keyword-Recherche und so weiter und so fort, On-Page, Off-Page-Optimierung. Und das wird halt immer problematischer oder zumindest herausfordernder, ja. So hast du es ja beschrieben. Welche Strategien oder Wege kann ich jetzt oder sollte ich jetzt gehen als kleines Unternehmen, als Freiberufler, Freiberuflerin, Selbstständige, um auch in Zukunft online mit meinen Inhalten Interessenten anzulocken, auf mich aufmerksam zu machen und Traffic für meine Website zu generieren.
Ich würde sagen, mal der erste Schritt ist, sich bewusst zu machen, wie sehen eigentlich die Suchergebnisse in meinem Umfeld aus. Ja, also wenn ich ein lokales Unternehmen bin, dann ist wahrscheinlich eine Google Maps Integration in den Suchergebnissen zu finden. Das wäre dann auch Local SEO relevant. Wenn ich sehe, in meiner Branche gibt es häufig Video-Integration in den Suchergebnissen, dann wäre auch vielleicht YouTube als Kanal relevanter Kanal für mich. Wenn ich sehe, es gibt irgendwie viele Short-Videos, dann wäre vielleicht auch Instagram oder TikTok ein relevanter Kanal für mich. Das bedeutet, ich muss mir immer bewusst sein, wie schätzt Google als die führende Suchmaschine, wo eben der meiste Traffic drüber kommt, mein Thema ein? Ist es ein erklärungsbedürftiges Thema? Ist es ein lokales Thema? Ist es vielleicht auch eher ein kommerzielles Thema, dass ich sehe, es gibt Product Listing Ads, es gibt Organic Listings von Produkten etc. pp. Also das wäre eigentlich so der erste Schritt, den ich empfehlen würde, sich ein gutes Bild über das Thema zu machen, wie Google das Thema interpretiert und dann damit eben zu starten.
Okay, also nicht im Prinzip per se zu sagen, ich setze jetzt auf Text. Das kann funktionieren, hängt halt von den, so wie du es gerade beschrieben hast, vom Umfeld der Suchergebnisse im Endeffekt ab. Aber jetzt nicht erstmal nur zu sagen, okay, ich gebe den ganz klassischen Textweg, Keyword-Recherche und so weiter.
Ja, das würde ich schon noch empfehlen als zweiten Schritt. Weil letztendlich, ich muss erstmal verstehen, was für eine Suchintention hinter einem bestimmten Thema steckt, bevor ich dann die richtigen Keywords identifiziere und die Keywords zu einem Thema bilde und die Themen dann eben auf meiner Seite abbilde. Und auch wenn wir in die Zukunft schauen und es wird dann irgendwann soweit sein, dass es vielleicht eine KI-Antwort geben wird, ob es jetzt am Ende dann Google SGI ist oder eine andere Integration, das ist ja auch etwas, was mir dann in der ersten initialen Recherche auffällt. Wie stellt Google die Suchergebnisse dar? Was wir gesehen haben, jetzt in den ersten auch Tests bei SGI, aktuell ist es in der EU noch nicht freigeschaltet, aber eben in Amerika oder auch in vielen weiteren Ländern weltweit, 120 Länder insgesamt. Wir sehen, dass zum Beispiel sehr produktspezifische Suchanfragen eher dann Produktdetailseiten favorisieren. Das heißt, es kann auch gut sein, wenn ich jetzt ein Online-Shop bin oder ein Dienstleister bin, dass ich sogar meine Unterseiten nochmal stärker optimiere. Und das muss eben mir vorher bewusst sein, wo setze ich den Schwerpunkt, anstatt nur zu sagen, okay, unabhängig von den Suchergebnissen, ich mache jetzt eine Content-Strategie, sondern vielmehr zu schauen, wie mappt meine Content-Strategie auf die Suchergebnisse. Weil letztendlich muss ich zum einen den Bedürfnissen der Nutzer und Nutzerinnen gerecht werden, aber auch Google, weil sie eben die Spielregeln vorgeben. Und wenn Google eben Video erwartet, dann soll ich mir auch überlegen, kann ich ein Video produzieren, habe ich die Möglichkeiten in meiner Werkstatt, in meinem Büro, in meinem Online-Shop oder im Shop, stationären Shop ein Video zu produzieren zu einem bestimmten Thema, um das eben allumfassend zu erklären.
Also damit verbunden ja im Endeffekt auch ein Stück weit die Frage, über welchen Kanal bin ich präsent oder in welchem Kanal bin ich präsent und über welche Kanäle kann ich eigentlich idealerweise meine Zielkunden erreichen. Und klar, die klassische Websuche kann ein Kanal sein, aber du hast ja auch schon angesprochen, TikTok, Instagram, auch YouTube können einfach andere Kanäle sein, die vielleicht am Ende auch besser für mich funktionieren.
Genau. Deswegen würde ich sagen, es gibt kein Playbook für alle Unternehmen, sondern abhängig von meiner Zielgruppe, meiner Branche, kann verschiedene Wege zum Ziel führen. Wenn man sehr erklärungsbedürftige Produkte hat und die vielleicht in einem Video besser erklären kann und man sieht, über YouTube wird danach auch gesucht, dann ist vielleicht YouTube auch eine Suchmaschine, die ich bedienen muss und nicht eben nur eine klassische Textsuchmaschine wie Google. Das heißt, das ist etwas, dem sollte ich mir vorher oder das sollte ich mir vorher anschauen, bevor ich anfange, nur Text zu produzieren, sondern wirklich zu sagen, wie ist meine allumfassende Strategie, um über Suchsysteme, und das kann Google sein, das kann aber auch YouTube sein, gefunden zu werden.
Dann vielleicht ein ganz praktisches Beispiel. Greift dir mal irgendein Unternehmen raus, irgendeine Branche. Wie sollte ich konkret vorgehen, um zu ermitteln, was möchte ich jetzt eigentlich im Rahmen meiner Content-Strategie machen? Welche Kanäle möchte ich bespielen? Also was soll ich vielleicht als ersten Schritt wirklich tun, um dann dahin zu kommen, zu entscheiden, okay, worauf fokussiere ich mich jetzt?
Da können wir vielleicht zwei Beispiele nehmen. Einmal einen Online-Retailer und einmal einen Dienstleister. Wenn ich sage, ich verkaufe Online-Produkte, gibt sicherlich verschiedene Produkte, die ich anbiete. Und dann kann ich aufzeigen, wie unterscheidet sich Produkt A von Produkt B. Also klassisch, wie man es sonst im Offline-Store kennt. Wenn man im Geschäft ist, kriegt man auch immer mehrere Optionen angezeigt. Und dann wird erklärt, was sind die Vorzüge von Produkt A zu Produkt B. Das sind so typische Themen. Und da gibt es meiner Meinung nach einen Online-Shop, der es sehr, sehr gut macht im Segment von Handballprodukten, WePlay Handball. Und die zeigen zum Beispiel pro Position des Spielers, welche Schuhe es gibt, von welchen Herstellern und welche Eigenschaften welcher Schuh hat. Zum Beispiel irgendwie ein Kreisläufer braucht viel stabileren Schuh, ein Außenspieler braucht eher einen leichten Schuh. Mhm. Und die zeigen dann eben für die jeweilige Position, was für ein Schuh der geeignete ist. Das heißt, das ist ein so typisches Videothema. Integrieren Sie auf YouTube, nutzen Sie für Social Media, als auch auf der Kategorieseite im Online-Shop. Wenn ich jetzt im Dienstleisterbereich bin, ich bin vielleicht irgendwie ein Handwerker, ich zeige auf, wie ich tapeziere, wie ich male. Gibt es natürlich eine Zielgruppe, die sich nur die Information anschauen will. Aber es gibt sicherlich auch Personen, die sagen, oh, das ist doch komplexer, als ich dachte. Hier macht es Sinn, mir Experten ins Haus zu holen und einen Handwerker ins Haus zu holen. Und da wird es zum Beispiel auch Sinn machen, YouTube als Kanal zu verwenden. Ja, das heißt, je nachdem, was wir verkaufen, kann es bei sehr informationsbedürftigen Produkten immer sinnvoll sein, ein Video zur Verfügung zu stellen. Weil jetzt, wenn ich drüber nachdenke, wie ich Informationen konsumiere, reiner Text ist zwar schön und gut, aber im Videoformat kann das einfach besser an der Zielgruppe, bei der Zielgruppe hängen bleiben.
Okay, dann haben wir das erste Thema vielleicht schon mal abgeschlossen. Also mir zu überlegen, wie werden meine Inhalte eigentlich am besten konsumieren von meiner Zielgruppe, über welche Kanäle, in welchen Formaten. Und dann kann ich im Prinzip loslegen und für mich auf die einzelnen Content-Formate fokussieren. Aber da erstmal eine Auswahl zu treffen, was für mich am erfolgversprechendsten ist. Und der Analyse eigentlich der bestehenden Suchergebnisse. Das heißt, genau. Ich gebe vielleicht einfach mal meine wichtigen Keywords ein. Hochzeitsfotograf oder eben Blumenladen XY oder Brennholz Potsdam, was auch immer. Und schaue, wie wird es dort präsentiert.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Zweiter Weg oder zweites Instrument.
Ja, wenn wir wissen, wie die Suchergebnisse aussehen, würde ich dann in diese Content-Strategie einsteigen, zu sagen, was sind wirklich die Themen, die zu uns gehören, wo können wir eine gewisse Autorität auch darstellen, weil wir diese Expertise haben. Das bedeutet, wenn mir bewusst ist, wie die Suchergebnisse aussehen, würde ich dann eben diesen Schritt der Keyword- und Content-Strategie gehen, dass man sagt, welche Keywords gehören zusammen, was ist eine Suchintention, wo sind die auf unserer Webseite zu finden. Das ist ein Thema, was wir auf der Startseite bedienen, das ist ein Thema, was wir auf einer Dienstleistungsseite, Unterseite bedienen, oder es ist vielleicht sogar ein Ratgeber, ein Blogbereich. Ja, das heißt, über die, ich würde sagen jetzt die Customer Journey oder auch diesen Informationsrecherche von, ich habe ein Problem und ich suche einen Dienstleister oder ich habe einen Wunsch und ich suche ein Produkt, gibt es ja verschiedene Anknüpfungspunkte. Und das ist eben auch unabhängig von der Branche, dass wir uns bewusst werden, was sind eigentlich Fragen, die potenzielle Kunden und Kundinnen haben, die wir beantworten können. Und das ist eben dann die komplette Keyword- und Content-Strategie, dass wir sagen, wir wissen, was für eine Information gerade gesucht wird und auf welchem Seitentyp wir das beantworten und idealerweise auch mit welchem Medium. Also ist es ein reiner Text? Ist es vielleicht ein Text integriert mit einem Video? Ist es vielleicht sogar ein Podcast? Kann natürlich auch sein, wenn wir sagen, wir haben ein bestimmtes Thema, wo die, sagen wir mal, Sales-Zyklen recht lange sind. Mit einem klassischen Online-Shop, das ist viel mehr impulsgetrieben. Wenn ich jetzt eine Dienstleistung kaufen würde oder einen Kredit abschließen würde, da informiere ich mich viel länger. Und da kann zum Beispiel auch ein Podcast total sinnvoll sein, in meiner bestimmten Nische.
Mhm. Du hattest ja das Stichwort Autorität auch gerade gebracht. Und das klingt immer so nach so einem großen Thema. Jetzt sind aber natürlich viele Selbstständige ja ganz alleine unterwegs und haben vielleicht gar nicht so das Gefühl, dass sie die Autorität in einem bestimmten Bereich sein können. Richtig oder falsch?
Ich würde sagen falsch. Man kann eine Autorität werden in seinem Bereich, wenn man das wirklich schon lange tut. Ja, also man hat ja die Expertise, man tut das, was man tut seit vielen Jahren. Und man muss sich halt nur trauen, damit rauszugehen. Also wirklich die eigene Erfahrung teilen, Beispiele teilen, Cases teilen. Das alles hilft eben, diese Autorität aufzubauen. Und zum einen kann man das auf der eigenen Webseite machen, aber auch auf anderen weiteren Webseiten. Wenn wir sagen, wir sind irgendwie ein Einzelunternehmen, ein lokales Einzelunternehmen, ist zum Beispiel Google Maps und die Reviews hier super relevant. Weil natürlich ist es so, dass Nutzer und Nutzerinnen immer schauen, ist der Dienstleister, den ich gerade mir rausgesucht habe, ist der vertrauenswürdig, hat eine gute Bewertung. Was sagen andere Konsumenten? Und das ist zum Beispiel eine Sache. Dann gibt es natürlich auch weitere Plattformen. Im E-Commerce gibt's Trusted Shops oder Trustpilot. Das heißt, da kann man auch eine gewisse Autorität aufbauen. Man kann natürlich auch Bewertungen auf den Produktdetailseiten sammeln. Also auch das ganze Thema Bewertungsmanagement ist im B2B-Kontext, im Dienstleistungskontext relevant, als auch im B2C-Kontext. Und man hat auch gesehen über die letzten Google-Updates, insbesondere wenn es um Online-Shops geht, dass auch Bewertungen immer wieder ein Thema waren, wo eben Webseiten, die keine guten Bewertungen hatten oder nicht oder Bewertungen gar nicht zur Verfügung gestellt haben, dass die eben verloren haben gegenüber Online-Shops, die Bewertungen integriert haben.
Ja, ich glaube, so die wichtige Botschaft, ne, dass viele, so wie du es gesagt hast, eigentlich in ihrem Themenfeld schon ziemlich lange unterwegs sind, aber nicht ausreichend genug darüber sprechen. Und
genau.
Einfach auf den in den sozialen Medien dann einfach über Dinge aus ihrem täglichen Alltag. Ne? Wie habe ich zum Beispiel folgende Illustration gemacht? Oder wie war diese Fotosession? Welche Tipps kann ich vielleicht auch geben? Also einfach das Wissen, was man hat, zu teilen. Und damit, das geht sicherlich nicht über Nacht, aber peu à peu sichtbarer zu werden und somit eine Autorität, also oder diese Expertise aufzubauen. Und wenn es halt nur in der eigenen kleinen Nische ist, das reicht ja völlig aus.
Genau. Und ich würde sagen, jeder Experte hat genug zu erzählen. Man muss nur schauen, wie kriegt man das entweder zu Papier in ein Foto gerahmt oder auch ein Video produziert. Ich glaube, da muss man auch über seinen eigenen Schatten hinaus, über seinen eigenen Schatten springen, weil letztendlich nicht jeder Experte auch irgendwie das Gesicht nach außen sein will. Aber wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen bin oder ein Handwerker bin, was auch immer, ein Dienstleister bin, dann muss ich ja quasi als Person auch greifbar sein für den Endkunden, die Endkundin. Und das ist, glaube ich, auch ein Denkmuster, was man ablegen muss, dass man denkt, man hat gar nicht so viel zu erzählen. Man hat schon sehr viel zu erzählen, nur ist dem vielleicht gar nicht so bewusst.
Ja. Und das ist halt auch dann etwas, womit man sich gut vom Wettbewerb abgrenzen kann, ne? Weil ich trete eben persönlich in Erscheinung. Ich stärke mein Markenprofil und es wird authentischer im Endeffekt.
Ja.
Du hast gesagt, es ist natürlich erstmal am Anfang vielleicht ungewöhnlich. Man sieht sich vor der Kamera, man möchte schreiben, es klappt noch, läuft noch nicht so rund. Aber auf der anderen Seite ist halt Marketing dadurch vielleicht viel einfacher als früher und auch viel kostengünstiger als früher, ne? Weil ich nicht irgendwie hübsche Marketingkampagnen machen muss, sondern ich kann halt mit mir und mit meinem Wissen in Erscheinung treten. Ja. Besorge mir ein vernünftiges Setup, vernünftiges Licht, ja. Eine vernünftige Kamera, kostet aber auch nicht die Welt. Und dann lege ich einfach erstmal los.
Ja, und ich würde sagen, das ist auch für jede Branche auch möglich. Also selbst wenn wir sagen, wir sind kein Einzelunternehmen, sind vielleicht ein E-Commercer, starten gerade unser E-Commerce, können wir ja trotzdem darüber berichten, wenn man sagt, hey, wie funktioniert bei uns die Lagerlogistik, wie funktioniert bei uns der Versand, wie funktioniert der Customer Service. Dass man diese Informationen auch nimmt, um daraus so ein bisschen mehr über das Unternehmen selbst zu berichten und nach außen zu treten.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den du vorhin am Beispiel dieses Handballshops gebracht hast, weil ich glaube, das ist schon ein sehr guter Weg mit Content, der halt sehr auf die Zielgruppe und auf den Nutzer zugeschnitten ist, aktiv zu sein. Also sich tatsächlich zu überlegen, beispielsweise dort, wenn jemand nach Sportschuhen sucht, für A eine bestimmte Sportart und B dann eben auch beispielsweise für eine bestimmte Position, die ich dort einnehme, vielleicht auch im Blick auch nochmal auf das eigene Körpergewicht. Also was kann mir helfen, den richtigen Sportschuh auszusuchen? Wir hatten das in der Redaktion auch mal bei der Auswahl eines Tennisschlägers mal angeschaut, wie das so im Netz gemacht wird. Und es ist oftmals nicht hilfreich und dann verlässt du halt die Seite. Also dieses Thema, wie kann ich mein Content so hilfreich wie möglich strukturieren, damit der User drauf bleibt und sagt, ja, das klingt plausibel, das hat mir bei der Auswahl geholfen und jetzt schließe ich auch den Kauf ab oder fülle ein Formular aus oder schicke eine E-Mail hin, was auch immer.
Ja.
Vielleicht, tja, wie kriegt man das hin? Oder was kann einem da vielleicht ein bisschen helfen?
Ja, da würde ich wieder zurückreferenzieren auf die Content-Strategie. Es gibt verschiedene Tools, die uns helfen, wie potenzielle Kunden und Kundinnen online suchen. Also klassisch nach Keywords sortiert. Sie sagen, welche Keywords werden eingesetzt, wie stark werden die nachgefragt, wie viel Suchvolumen haben diese Keywords auf monatlicher Basis. Und das im Ganzen gibt uns dann einen konkreten Content-Plan, wo wir Content produzieren sollten. Also in einem Beispiel von einem Handball-Zubehör-Shop sehen wir zum Beispiel, dass entweder nach Handballschuhen gesucht wird, komplett generisch. Natürlich weiß da der Konsument, die Konsumentin noch gar nicht, was für einen Schuh sie kaufen wollen. Dann gibt es vielleicht jemanden, der ganz klar bewusst nach einer Marke sucht. Der sucht nach einem Adidas-Handballschuh. Der ist schon vielleicht viel weiter in seiner Informationsreise. Und dann gibt es vielleicht sogar Nutzer, Nutzerinnen, die suchen dann eben nach einem bestimmten Modell oder nach einer bestimmten Position. Und die Content-Strategie sollte eben das alles abdecken, dass wir verstehen, wie stark werden welche Bereiche gesucht. Und das sind eben die Tools. Da gibt es einfach von Google auch den Keyword-Planner, den man nutzen kann. Es gibt Systrix, es gibt dedizierte Keyword-Tools wie zum Beispiel Keyword-Tool.io. Das heißt, es gibt Hilfsmittel, die einem Insights geben, wie man eine Seite strukturieren kann und was wichtiger ist und was weniger wichtig ist. Natürlich jemand, der nur nach einem Handballschuh sucht, der ist vielleicht noch gar nicht bereit zu kaufen. Jemand, der nach einem bestimmten Handballschuh sucht, der ist schon sehr weit, dass der eigentlich sagt, hey, ich will nur noch vielleicht Preise vergleichen, Service vergleichen und kauft dann direkt. Mhm. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass obwohl ein Thema weniger nachgefragt wird, es trotzdem viel mehr Relevanz für uns hat, weil es viel näher an der Conversion ist. Also im AIDA-Funnel, klassisch aus Marketing, ganz weit hinten bei Action ist. Und natürlich ist es immer so, je erklärungsbedürftiger ein Produkt ist, und ein Handballschuh ist einfach erklärungsbedürftig, wenn ich nicht schon von vornherein weiß, was für ein Modell ich möchte, dass man dann erklärt, okay, was ist wichtig für welche Position, was für Eigenschaften sollte der Schuh haben, wie ist es mit dem Grip, wie ist es mit der Sprungfähigkeit etc. pp. Und das kann man natürlich sehr, sehr gut in einem Video beantworten. Und das ist dann eben etwas, wo wir das Video nutzen können für die Webseite, einmal auf der Kategorieseite, wir können das natürlich auch nutzen auf einer Produktdetailseite, wir können das zuschneiden für Social Media oder wir produzieren es direkt in verschiedenen Formaten und da können wir über verschiedene Kanäle die Kunden und Kundinnen erreichen. Und das ist, glaube ich, etwas, was häufig vernachlässigt wird, dass man sich nur auf die Webseite konzentriert, obwohl es auch um die Webseite herum noch andere Kanäle gibt, die vielleicht relevant sein können. Und natürlich ist es so, dass jetzt nicht immer nur irgendwie produktbezogener Content auf anderen Kanälen funktioniert, wie zum Beispiel Instagram oder TikTok. Da muss man vielleicht noch viel weiter denken und sagen, okay, da gibt es noch Informationen zu irgendwie Spielzügen, zu irgendwelchen Trainings, die vielleicht auf der Webseite gar nicht relevant sind, aber halt für diese Zielgruppe und für diesen Kanal wiederum spannend. Das bedeutet, zwar ist Suchmaschinenoptimierung die Disziplin, um die Webseite zu optimieren für die Google-Suche, aber es gibt sehr viele Überschneidungen auch mit anderen, sagen wir mal, Disziplinen oder Kanälen, wo auch ein Suchalgorithmus hintersteckt und wo man eben auch seine Mittel oder seine Assets optimieren kann. Sei es jetzt Bilder und Videos bei Instagram und YouTube oder quasi Shorts bei YouTube und TikTok, dass man sagt, überall, wo gesucht wird, kann ich potenziell meine Zielgruppe erreichen.
Mhm. Autorität, Expertise haben wir schon besprochen, war vielleicht dann auch Punkt 3. Was gibt's noch an Stoßrichtungen, die ich gehen sollte, um in Zukunft weiter meine Kunden online zu finden, möglichst gut online zu finden.
Ja, ein Thema, was ich immer ganz spannend finde, ist im Grunde so wie so eine Art SERP-Domination, dass ich sage, ich gucke mir für meine wichtigsten Themen an, wer oder was rankt eigentlich in meinem Umfeld. Und häufig ist es so, dass man sogar mit den Webseiten irgendwie zusammen kooperieren kann. Bedeutet, ist es vielleicht ein Händlerverzeichnis oder ist es vielleicht ein Handwerkerverzeichnis, gelbe Seiten etc. pp., dass man auch sowas nicht außen vor lässt. Wenn man über Suchmaschinenoptimierung spricht, eben sehr starker Fokus auf die eigene Webseite. Aber wenn man sich häufig die Top-10-Ergebnisse anschaut, dann sieht man eben, dass in diesem Umfeld auch noch Seiten ranken, mit denen man direkt zusammenarbeiten kann oder sich eintragen lassen kann oder es auch die Möglichkeit besteht, über bestimmte Themen nochmal woanders zu berichten. Wir als Agentur zum Beispiel, wir nutzen das natürlich auch, dass wir über unsere Fachthemen auf anderen Portalen Fachpublikationen veröffentlichen. Und wenn wir es dann eben schaffen, nicht nur unsere eigene Webseite zu platzieren, sondern vielleicht auch mit einem Fachbeitrag auf einem anderen Magazin, auf einem anderen Blog in die Top 10 zu rutschen, haben wir direkt eben auch mehr Anknüpfungspunkte an die Zielgruppe. Die können halt nicht nur auf unsere Webseite klicken, sondern zum einen auch auf eine andere Webseite und auf der anderen Seite unterstützt es auch nochmal unsere Autorität. Das bedeutet, wir berichten nicht nur auf unserer eigenen Webseite, sondern schaffen es auch in verschiedenen anderen Outlets über unser Thema zu schreiben und natürlich dann auch wiederum Verlinkung zu unserer Webseite zu generieren, was auch für Google ein Qualitätsmerkmal ist, wenn man eben von anderen Seiten referenziert wird. Also diese Thematik rund um die Backlinks und Offpage. Mhm. Und eben, das wäre auch etwas, was ich angehen würde, zu schauen, was gibt's für alternative Kooperationsmöglichkeiten, die nicht auf meiner Webseite stattfinden, die vielleicht auch nicht Social Media sind, wie YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, sondern vielleicht eine Handelskammer, eine IHK, dass man sagt, hey, ich bin Handwerker, ich würde gern irgendwie über die Digitalisierung von Handwerksbetrieben schreiben, weil ich gerade irgendwie meinen Handwerksbetrieb digitalisiert habe. Oder es gibt irgendwie die Möglichkeit, über Webseiten für Handwerker zu schreiben, was auch immer, dass man da seine Expertise nochmal auf anderen Plattformen widerspiegelt und dann halt auch davon profitiert.
Also nach Kooperation suchen, schauen, dass man möglichst auf thematisch relevanten anderen Webseiten oder Kanälen auftaucht. Und das kann dann eben auch ein Geben und Nehmen sein im Endeffekt. Aber genau, dadurch schaffe ich es eben nicht nur auf meiner Seite irgendwie online präsent zu sein, sondern ich bin auch auf anderen Seiten, die ja dann teilweise auch relevant sind für meine Zielgruppe, sodass ich vielleicht in den ersten 10 Suchergebnissen 2 oder 3 Mal auftauche.
Genau.
Zumindest
genau.
Berührungspunkte habe.
Im Idealfall. Und was man ja auch nicht vernachlässigen sollte, ist, dass wenn wir auch über KIs sprechen, dass die ja häufig auch die Informationen von anderen Webseiten aggregieren. Das bedeutet, auch in einem KI-Snapshot von Google sehen wir immer, dass die Inhalte dort von anderen Webseiten referenziert werden. Das heißt, wir haben dann auch da die Möglichkeit, eben nicht nur einmal zu referenzieren mit unserer eigenen Webseite, sondern vielleicht wird unser Inhalt von anderen externen Webseiten auch mit referenziert. Bedeutet, wir haben einfach mehr Sichtbarkeit in unserer Zielgruppe für ein bestimmtes Thema. Ja, man muss natürlich auch sagen, das ist nicht für jedes Thema möglich. Wenn wir sagen, weiß ich nicht, Maler Berlin, Charlottenburg, da sich mehrmals zu positionieren, wird vielleicht schwieriger sein. Natürlich kann man über gelbe Seiten sprechen, das örtliche, MyHammer etc. Aber das sind dann vielleicht eher so Techniken, wie man malt oder wie man bestimmte Sachen tapeziert etc. pp. Da muss man ganz genau auch schauen, wo gibt es überhaupt eine Möglichkeit, sich breiter aufzustellen, weil es jetzt nicht für jeden Begriff und jedes Thema möglich sein wird.
Ja, aber ich kann eben nach Kooperationspartnern auch aktiv suchen. Das können ja andere Dienstleister sein, wo man eben so ein bisschen anknüpfend präsent sein kann. Ja. Ja, spontan überlegt, ein Malerbetrieb kann dann natürlich bei irgendeinem lokalen Makler vielleicht auch auftauchen als Handwerksempfehlung oder wie auch immer. Ne? Also solche Themen oder der Hochzeitsfotograf bei einem Blumenladen, vice versa, in diese Richtung. Also sodass ich mir quasi in meiner eigenen, dieser Wertschöpfungskette, also da, wo auch Kunden quasi Berührungspunkte zu vor- oder nachgelagerten Dienstleistungen haben, da kann ich ja durchaus in Erscheinung treten.
Genau.
Das versuchen.
Oder eben solche Verzeichnisse. Das gibt es eigentlich fast für jede Branche. Für uns als Agentur gibt es auch Agenturverzeichnisse, die dann häufig auch sehr gut ranken für irgendwie SEO-Agentur Berlin. Dann zum einen kann unsere Webseite dafür ranken, auf der anderen Seite das Verzeichnis, wo wir uns dann auch eintragen können. Dann gibt es auch häufig dann die Möglichkeit, Premium-Profile zu bezahlen, um mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Das ist natürlich dann deren Geschäftsmodell. Aber sowas gibt es eigentlich für alle möglichen Branchen. Für Makler gibt es iacasa.de, die zum Beispiel auch dann einzelne sozusagen Top-Makler positionieren in bestimmten Regionen. Und da kann man sich dann auch eben eintragen, sein Profil pflegen, Fotos eintragen, sein Team eintragen etc. pp. Das gibt es für klassische Handwerksbetriebe wie eine gelbe Seiten, das örtliche. Das gibt es sicherlich auch für Fotografen, für Illustratoren. Eigentlich jede Branche hat immer so eine Plattform, wo auch welche gelistet werden. Im Ärztebereich ist es Yameda, wo man nicht nur gelistet wird, sondern auch Bewertungen sammeln kann oder auch Termine vereinbaren kann. Und das sollte man sich auch anschauen, ob es in meiner Branche so ein Thema gibt. Es ist eher so ein Handwerk, nicht Handwerksbetrieben, sondern in Dienstleistungsindustrien ist es der Fall. Im E-Commerce jetzt eher weniger. Aber im E-Commerce gibt es vielleicht dann die Möglichkeit, seine Produkte noch über andere Marktplätze anzubieten. Ja, das heißt, es gibt immer wieder die Möglichkeit, über seine Webseite oder seine Grenzen der Webseite hinaus sich zu positionieren.
Das ist ja aber das, wenn ich jetzt so die ersten Punkte alle rekapituliere und auch deine Beschreibung des Ist-Zustands. Es wird gefühlt, würde ich jetzt halt sagen, komplexer für mich als Selbstständigen, der online präsent sein möchte. Also ich muss in viel mehr Dimensionen denken. Also es klingt herausfordernder.
Auf jeden Fall.
Erstmal. Aber trotzdem machbar?
Ich würde sagen, ja. Aber auch mit einem langen Atem. Also man sollte, wenn es um Suchmaschinenoptimierung geht, nicht immer nur denken, das ist innerhalb von wenigen Wochen getan, sondern es ist vielmehr ein Prozess. Und man muss sich auf diesen Prozess einlassen. Und Ergebnisse können halt erst kommen nach 6 oder 12 Monaten. Je spezifischer es ist, desto schneller kann man Ergebnisse erwarten. Je generischer ein Thema ist und je mehr Wettbewerb vorherrscht, desto länger kann das auch dauern, bis man die Ergebnisse sieht. Das heißt, man sollte eben auch kleine Erfolge feiern, wenn man eben was live gestellt hat und man sich in den Top 20 wiederfindet, vielleicht noch nicht in den Top 10, aber Top 20, dass man das auch schon feiert und dann eben Stück für Stück die Webseite weiter wächst, die Inhalte wachsen, man stärker zu einer Autorität wird oder weiter seine Autorität ausbaut und dann irgendwann auch davon zu profitieren.
Mhm. Vielleicht kommen wir dann aber einfach auch nochmal zu so Prozesshilfen, also die mich jetzt dabei unterstützen, A, diesen langen Atem zu haben und eben das, was ich in dem jeweiligen Kanal tue, halt auch richtig zu tun, damit ich dann auch Erfolg habe. Also vielleicht so das Erste, was mir so einfällt, wenn du sagst, langer Atem, ne, ist nicht als Sprint zu sehen, sondern eher als Marathon. Und das bedeutet halt auch lieber am Anfang kleinere Schritte zu machen, aber kontinuierlich.
Ja, genau. Und ich will auch zu Beginn eher auf Text setzen, weil das ist so aus meiner Erfahrung, die ich gesehen hatte, Videos zu produzieren, ist immer mit mehr Aufwand verbunden, mit mehr Setup verbunden, als jetzt irgendwie Text zu schreiben. Mittlerweile helfen auch die KIs, irgendwie Text oder Gedanken in Text zu fassen. Das heißt, das wäre vielleicht so der erste Schritt, den ich beginnen würde. Und dann eben auch zu schauen, ist unsere Webseite perfekt aufgestellt, was irgendwie die Startseite angeht, was unsere Kontaktdetails angeht, unsere Dienstleistungsseiten, versteht eigentlich der Kunde, die Kundin, unsere Struktur, also dass man wirklich die Basics erstmal macht und da muss man gar nicht mit Videos anfangen. Ja, das heißt, die Basics kriegt man eigentlich auch rein aus auf Text basierend hin oder auch wenn man sagt, man will sein Google Maps Konto optimieren oder sein Profil optimieren, seine Profile optimieren auf anderen Plattformen, da ist Video gar nicht so stark gefragt. Video wird dann halt wirklich relevant, wenn wir sehen, es führt kein Weg dran vorbei, weil in den Suchergebnissen Video ausgespielt wird. Wenn wir jetzt sagen, irgendwie Maler Charlottenburg, da ist zum Beispiel Video nicht relevant. Wenn wir aber sagen, wie mache ich irgendwie Stuck an die Wand und wie streiche ich Stuck, dann macht vielleicht ein Video viel mehr Sinn. Das heißt, natürlich viel spezifischer und bevor ich meine Basics nicht erledigt habe, macht es halt auch keinen Sinn, über irgendwie ein Video über Stuckmalerei und Stuckrestaurierung zu produzieren, wenn die Hausaufgaben noch nicht erledigt sind. Das heißt, das würde ich trotzdem immer zuerst machen und da wird man eigentlich auch Stück für Stück sehen, dass man damit schon die ersten Erfolge generiert. Je lokaler man ist und je spezifischer man optimiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auch die ersten Ergebnisse auch bekommt.
Vor allen Dingen einen Plan machen erstmal. Wir haben ja auch dazu eine Podcast-Folge, Content-Planung, Keyword-Strategie und so weiter festlegen. Und wahrscheinlich einfach ein gewisses Stundenkontingent pro Woche lieber festlegen. Ja. Also sagen, Mensch, an dem Nachmittag mache ich jetzt mal nur das und dann reicht es auch vielleicht für die Woche, aber ich mache es halt jede Woche und kontinuierlich. Ja. Und vielleicht noch ein Thema, wir haben ja gerade diese ganze Kanalvielfalt beleuchtet. Und auf TikTok funktioniert halt was anderes als auf LinkedIn. Also was ich oft beobachte ist dann, okay, man macht dann irgendwas, hat auf LinkedIn was gepostet, aber es entspricht einfach nicht dem Best Practice. Mhm. So, also vielleicht da auch immer nochmal pro Kanal sich erstmal hinzusetzen und da gibt's ja ganz viele Infos. Ne? Wie mache ich halt einen perfekten LinkedIn-Post? Was funktioniert besser? Diese Karussells, ein Video, ein Foto und so weiter. Also auch da erstmal Zeit zu investieren, um mir so eine ja auch ein Muster zu bauen, ja, was ich dann immer wieder einsetzen kann.
Ja. Und zum einen natürlich die Zeit, sich zu blocken, aber auch zu überlegen, macht nicht Sinn, dort jemanden als Unterstützung reinzuholen. Mhm. Vielleicht jemanden als Werkstudenten auszubilden, was auch immer. Weil natürlich jetzt jemand, der Einzelunternehmer ist, der verdient seine Brötchen eben mit dem, was er tut und nicht mit dem Online-Marketing für seinen Betrieb, für sein Unternehmen. Das heißt, da muss man natürlich auch so ein Trade-off oder hat man häufig so ein Trade-off, mache ich noch einen Kundenauftrag oder arbeite ich jetzt irgendwie Text für meine Webseite? Das heißt, da vielleicht auch nochmal zu überlegen, gibt es nicht jemanden im Familien-, Freundeskreis, Bekanntenkreis, der da irgendwie unterstützen kann, der vielleicht auch schon Erfahrung hat? Ja, das ist auch vielleicht etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte, weil natürlich jetzt ein Maler ist eben Maler und kein Texter und auch kein Videograf. Das heißt, man verlangt da schon, sagen wir mal, oder man verlangt da Eigenschaften, die vielleicht die Person gar nicht mitbringt. Das heißt, da auch Unterstützung zu holen, kann total sinnvoll sein.
Es ist tatsächlich auch etwas, was oft unterschätzt wird, ne? Dieses Thema Marketing. Wir hatten auch eine Gründerin eines Cafés im Prinzip zu Gast im Podcast, die so ein bisschen beschrieben hat, was hat sie eigentlich erwartet von ihrer Tätigkeit und was macht sie dann als Geschäftsführerin in dem Café und wie ist dann die Realität? Und sie hat halt festgestellt, wie viel Marketing sie im Prinzip dann macht, gerade Instagram und so weiter, aber dass es sich halt auch super lohnt. Also ja. Leute, die dann eben einen Ausflug nach Potsdam planen, auch von weiter weg, informieren sich vorher schon, was kann ich wo essen rufen dann sogar an, um zu reservieren, weil sie sicher gehen wollen, dass sie einen Platz da bekommen, dass sie den Toast mit Avocado, was auch immer dann bekommen. Also insofern, es ist viel Zeit, aber es zahlt sich aus.
Ja, das stimmt schon, aber trotzdem ist halt die Zeit immer limitiert. Ja. Ne? Das heißt, man muss halt immer gucken, wo setzt man seine Zeit am besten an. Wenn man Unterstützung gewinnen kann, umso besser. Wenn man es alleine schafft, das ist eben selbst und ständig. Ja, das ist eben so.
Ja, und Marketing und ist eben ein Thema, was und auch Vertrieb, ne? was viele im Aufwand unterschätzen, immer mal so einen Sprint einlegen, aber dann geht's halt auch immer nur in Wellen voran. Ne? Dann hast du keine Kontinuität und du arbeitest im Prinzip immer nur von einem Auftrag zum nächsten und weißt aber auch nicht, wie sieht's in deiner Pipeline aus. Mhm. Also da immer dranbleiben. Matthias, noch Tipps vielleicht in den Prozessen, wie kommt man kontinuierlich dahin oder eben noch andere Wege, um jetzt eine möglichst gute Online-Positionierung zu erreichen?
Was ich auch als Tipp immer mitgebe, ist nochmal links und rechts über den Tellerrand hinauszuschauen, was macht die Konkurrenz oder was macht auch vielleicht anderes Unternehmen in einem ähnlichen Segment, weil man sich da auch häufig Inspiration holen kann. Das ist jetzt nicht so, dass ich empfehlen würde, mir eins zu eins zu kopieren, aber Inspiration zu holen von, wenn ich ein Handwerker bin, von anderen Handwerksbereichen, wenn ich einen Café habe, vielleicht von einem Restaurant oder einem Museum etc. pp., dass man sich einfach so anschaut, wo gibt's ähnliche Zielgruppen? Muss nicht vielleicht direkt Wettbewerb sein, aber wo gibt's ähnliche Zielgruppen und was machen die und was scheint für die gut zu funktionieren? Oder sich auch mit anderen Gründer und Gründerinnen zu vernetzen und eben zu schauen, wo gibt's Synergien, wo kann man lernen. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich jedem Gründer, jeder Gründerin mitgeben würde, um einfach eben nicht in seinem eigenen Trott zu arbeiten, sondern immer wieder mit neuen Impulsen, frischen Ideen um die Ecke zu kommen. Und das wäre eigentlich etwas, was ich als letzten Punkt so sehen würde, weil man lernt halt eben nie aus. Man hat immer sehr viele Best Practices, man findet auch viel im Netz, aber häufig ist es dann doch Learning by Doing, weil nicht jeder Tipp im Netz genauso auch für mein Unternehmen funktioniert und auch eben Lerneffekte und Inspiration von anderen Gründer, Gründerinnen, Handwerkern, Handwerkerinnen, was auch immer hier sehr, sehr wertvoll sein kann.
Und vielleicht, und da ist dann die KI vielleicht auch hilfreich für mich als Sparringspartner. Wir haben ja darüber gesprochen, dass sie vielleicht nicht unbedingt meinen Texten ersetzt, beziehungsweise ersetzt schon, aber dann wird es nachhaltig jetzt nicht irgendwie besser, ne? Weil es ist kein Expertenstatus, ich trete nicht in Erscheinung. Aber die KI durchaus als Sparringspartner für mich, wenn ich einfach mal über, Mensch, nenn mir 10 Ideen zu und ne, wenn ich einfach auch vielleicht eine Content-Blockade habe oder auch zu fragen, Mensch, könnte das hier gut sein? Oder es wäre auch ganz spannend, mal zu gucken, was dabei rauskommt. Nach was suchen Leute oder wie wollen sich, was könnte hilfreich sein für Sportler, wenn sie sich für einen passenden Handballschuh entscheiden sollen?
Genau, dafür ist eine KI prädestiniert, als Sparring, als Ideengeber. Und das kann man eben in allen Bereichen einsetzen. Bei der Texterstellung, dass man sagt, was für Fragen könnten potenzielle Kunden, Kundinnen haben. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, hey, ich starte jetzt ein neues Unternehmen, ich bin ein Handwerksbetrieb, ich bin ein Café, ich bin ein Restaurant. Wie soll ich mein Marketing aufbauen? Also wirklich wie eine Art kostenfreier Berater. Man muss jetzt nicht alle Tipps annehmen, sondern man kann sich da sehr gut inspirieren lassen. Und wenn man einen Kaffee hat, dann wird wahrscheinlich auch rauskommen, hey, Instagram ist ein wichtiger Kanal, präsentiere, was du anbietest und lass Leute darüber in ihren Stories berichten, etc. pp. Und dann eben auch sowas zu probieren und mal einzusetzen. Und da ist eigentlich KI sehr, sehr wertvoll, weil man eben da diesen Dialog hat. Ja, das heißt, man kann nachfragen, man kann sagen, hier gefällt mir nicht oder geht da tiefer rein, gib mir mehr Details. Also im Grunde wie eine kostenfreie Beratung. Natürlich muss man eben schauen, wie gut sind die Outputs, die da rauskommen. Aber als Ideengeber, als Impuls total, total sinnvoll und sollte jeder mal ausprobiert haben.
Ja. Matthias, vielen Dank für die Tipps und Wege, wie ich trotz dieser ganzen Umwälzung, die wir dort jetzt haben, ne, die Veränderung in der Suchmaschine, die Veränderung im Suchverhalten, trotzdem auch in Zukunft es schaffen kann, in der Online-Welt potenzielle Kunden für mich ausfindig zu machen, auch zu mir zu bringen als Person vielleicht, also gar nicht so sehr vielleicht in der Kategorie Website zu denken, sondern eigentlich hier, ich bin ja derjenige oder diejenige, um die es geht. Wenn du jetzt nochmal zusammenfassen würdest, die Twitter-Länge oder die X-Länge der Tweets wurde ja schon vor langer Zeit verlängert, insofern hast du ein bisschen mehr Raum. Wenn du da nochmal deine wichtigsten Tipps zusammenfassen würdest, welche wären das?
Also im Grunde kann man es runterbrechen auf, du bist der Experte und zeig das auch. Ja, das heißt, egal über welchen Kanal wir sprechen, ob das die Webseite ist, ob das ein Instagram-Account ist, ob das TikTok, YouTube ist, die Expertise steckt häufig im Unternehmen selbst, sei es in dem Unternehmen oder in dem Unternehmer und Unternehmerin, und das sollte man eben nach außen tragen. Ja, und da eben, egal in welchem Format, ob es jetzt Text-Content ist, Foto-Content, Video-Content, Audio-Content, dass man einfach diese Expertise nach außen trägt. Und ich glaube, wenn man sich in seinem Bereich als Expert positioniert, kann man nur gewinnen. Ja, weil es im Grunde auch das, was Google erwartet, das ist das, was Nutzer und Nutzerinnen erwarten, dass man eben die bestmögliche Lösung oder das bestmögliche Produkt ist, was man im Internet findet.
Danke.
Das sehr gerne.
Schön auf den Punkt gebracht. Durchaus eine Herausforderung, aber eben auch etwas, womit ich gut im Vergleich zum Wettbewerb punkten kann. Matthias, vielen Dank.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
So, ich hoffe, wir haben euch viele Impulse gegeben, wie ihr auch in einer Zeit der sich verändernden Online-Suche euch positionieren könnt, euch im Vergleich zum Wettbewerb behaupten könnt, Kunden in der Online-Welt gewinnt und jetzt einfach auch mit den ersten Schritten loslegen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.